Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Ob Eltern, Lehrer oder Therapeuten, überall werden wir gewarnt vor den schlimmen Nebenwirkungen, die die neuen Medien mit sich bringen, vor der Unruhe und Gehetztheit, die unser Leben bestimmen.
Derzeit beklagen viele die allgemeine Beschleunigung, die allgemeine Unruhe, die allgemeine Hektik. Hinzu kommt die ständige Ablenkung durch das allgegenwärtige Internet. Wir alle können uns nicht mehr konzentrieren, wir taumeln wie Zombies, also Smartphone-Zombies, durch die Welt. Aber glücklicherweise hat die Psychologie auch für dieses Problem schon wieder eine Lösung. Das Zauberwort lautet Achtsamkeit. Man könne lernen, so das Versprechen, sich zu fokussieren, den Augenblick auszukosten.
Jens Bergmanns Vortrag ist eine Abrechnung mit psychologischen Modediagnosen. Psychologen meinen, bei einzelnen Patienten Krankheiten zu diagnostizieren, wie Burnout oder Internetsucht. Doch eigentlich handelt es sich dabei um Zeitdiagnosen, um Kritik daran, wie wir gerade leben, sagt Bergmann. Er ist stellvertretender Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Er hat Psychologie und Journalistik studiert und ein Buch geschrieben. Das heißt, Der Tanz ums Ich – Risiken und Nebenwirkungen der Psychologie. In seinem Vortrag erklärt er, was Psychologie und Journalismus verbindet, nämlich, dass sie Geschichten erzählen. Wenn es Psychologen gelingt, interessante Storys zu entwerfen, die unserem Zeitgeist entsprechen, dann entstehen daraus auf einmal neue Krankheitsbilder, die oft und gerne diagnostiziert werden, aber wissenschaftlich nicht unbedingt zu untermauern sind. Bergmanns Vortrag hat den Titel »Ich bin okay, du bist nicht okay«. Er hat ihn am 25. April 2018 in Berlin gehalten, auf dem Kolloquium Internet und seelische Gesundheit der Daimler und Benz Stiftung.
Mein Thema ist Storytelling, das ist Neudeutsch, also es wird um Geschichten gehen und das ist auch so ein bisschen meiner beruflichen Biografie geschuldet. Ich bin Psychologe und dann in den Journalismus abgerutscht und was die beiden Gebiete verbindet, das sind eben Geschichten. Die Psychologie hat mit großem Erfolg einige großartige Geschichten über unser Leiden an der Moderne geprägt, unser Leiden am technischen und ökonomischen Fortschritt, um sie soll es gehen. Lassen Sie mich beginnen mit der Zeitdiagnose eines Fachmanns. Diese Diagnose wird uns gestellt von Wilhelm Erb. Wilhelm Erb ist Prorektor der Universität Heidelberg und Direktor der dortigen medizinischen Klinik. Herr Erb sagt, ich zitiere, die Ansprüche an die Leistungsfähigkeit des Einzelnen im Kampf ums Dasein sind erheblich gestiegen. Und nur mit Aufbietung aller seiner geistigen Kräfte kann er sie befriedigen. Durch den ins Ungemessene gesteigerten Verkehr, durch die weltumspannenden Drahtnetze des Telegrafen und Telefons haben sich die Verhältnisse in Handel und Wandel total verändert. Alles geht in Hast und Aufregung vor sich. Die Nacht wird zum Reisen, der Tag für die Geschäfte benutzt. Selbst die Erholungsreisen werden zu Strapazen für das Nervensystem. Große politische, industrielle und finanzielle Krisen tragen ihre Aufregung in viel weitere Bevölkerungskreise als früher. Das Leben in den großen Städten ist immer raffinierter und unruhiger geworden. Zitat Ende. Diese Diagnose erscheint erstaunlich aktuell, aber sie stammt aus dem Jahr 1893. Typisch für diese Art der Zivilisationskritik ist der erregte Ton, in dem sie vorgetragen wird, und unser erster Reflex, ja, genau so ist es doch. Bei Erbs Vortrag, übrigens vor akademischem Publikum gehalten, handelt es sich um eingängige psychologische Zivilisationskritik in Geschichtenform. Weil sich an der Art des Storytelling bis heute nichts Wesentliches geändert hat, möchte ich Sie einladen, einen Blick zurückzuwerfen in die Zeit von Erb, damit etwas Abstand lässt sich besser erkennen, wieso solche Diagnosen über unser Leiden an der Moderne so erfolgreich werden konnten, worin ihr Reiz liegt und was ihre Schwächen sind. Ich fasse für unseren Zusammenhang den Begriff Psychologie sehr weit. Ich will jetzt nicht eingehen auf die verschiedenen Unterdisziplinen, die vielen therapeutischen Schulen, die sich gegenseitig hassen, die verschiedenen Professionen, die sich auf dem Gebiet betätigen. Psychologie, das sollen ganz allgemein sein, Ideen über das Thema seelische Gesundheit. Pointiert könnte man sagen, dass das Kerngeschäft der Psychologie darin besteht, unseren seelischen Leiden Namen zu geben, uns Trost zu spenden, uns aber auch an der Kandare zu halten, indem wir dazu angehalten werden, ständig darüber nachzudenken, ob wir okay sind, also normal. Der Siegeszug des psychologischen Denkens ist eng verbunden mit der sogenannten zweiten industriellen Revolution. Sie setzte in den 1870er Jahren ein, brachte neue Branchen wie Elektrotechnik und Chemie, neue Verkehrsmittel und Kommunikationstechniken setzten sich durch, die Massenproduktion begann, der Wohlstand wuchs. Die Wirtschaft weckte Lust am Konsum, Hierarchien und Familienbande lockerten sich, neue Lebensmodelle wurden denkbar und einige Bohemians probierten sie sogar aus. Der technische und ökonomische Fortschritt ist die Voraussetzung dafür, dass die Idee von Individualität, also einem persönlichen Leben, einer persönlichen Geschichte, für größere Kreise der Bevölkerung überhaupt möglich werden konnte. Aber er ist auch irritierend. Die zweite industrielle Revolution hat zu gewaltigen Umwälzungen geführt. Der Alltag der Leute hat sich enorm verändert, viel stärker als unser Leben durch die Digitalisierung bislang. Die Menschen waren überwältigt von der von ihnen selbst geschaffenen Welt. Man könnte pathetisch formulieren, sie waren überwältigt von ihrer eigenen Vergesellschaftung. Diese Stimmung greift die Psychologie auf und liefert Erklärungen in Form von Geschichten. Die Kunst des Storytelling ist bis heute entscheidend für den Erfolg auf diesem Gebiet. Ein großer Vorteil für Autoren, die sich mit dem Genre beschäftigen, ist die große Freiheit, die sie bei ihren Erzählungen haben. Das liegt in der Natur der Sache bzw. in der Natur der Psyche. Während körperliche Leiden meist mit objektiv feststellbaren Indizien verbunden sind, die Bindehaut ist gerötet, das Bein gebrochen, der Herzschlag unregelmäßig, ist das bei psychischen Leiden meist nicht der Fall. Bislang hat man auch keine eindeutigen biologischen Ursachen für psychische Krankheiten finden können, also etwa Veränderungen im Gehirn oder in den Genen. Vermutlich wird das auch nie gelingen, vollmundigen Versprechungen einiger Neurowissenschaftler zum Trotz, weil unser Gehirn ein zu komplexes Organ ist, weil der Übergang von psychischer Gesundheit zu psychischer Krankheit fließend ist und weil sich psychisches Leiden vielleicht auch nur als eine Form der Welterkennung und des Umgangs mit der Welt verstehen lassen. Es gibt also keine harten Fakten und deshalb ist man als Autor auf diesem Gebiet sehr frei, darüber zu assoziieren und zu spekulieren, was der technische Fortschritt wohl in unseren Oberstübchen so anrichten könnte. Wenn die entsprechenden Diagnosen ihr Publikum finden wollen, dann sollten sie die Leute packen und zum Zeitgeist passen. Bestes Beispiel ist die Neurasthenie oder Nervenschwäche, über die sich der eingangs zitierte Wolfgang Erb in seinem Vortrag so erregen konnte. Erfunden hat diese Krankheit der New Yorker Neurologe George Miller Beard. Er hat aus ihr die erste Modekrankheit der Welt gemacht, einen globalen Psycho-Hit. Das Leiden, so Beards Erklärung, sei die Folge des Großstadtlebens. Die allgemeine Hektik, die Unruhe greife das Nervenkostüm des urbanen Menschen an. Als Symptome nannte er allgemeine Befindlichkeitsstörungen wie Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen. Beard betonte, dass es sich bei der Neurasthenie nicht um eine Geisteskrankheit handle. Es musste also kein Patient befürchten, als irre zu gelten. Denn Beard hatte als Zielgruppe die große Gruppe der leidenden Gesunden im Visier, die ist bis heute viel, viel interessanter als die geringe Zahl der wirklich psychisch Kranken, also an Menschen, die zum Beispiel unter Psychosen leiden. Diese Zahl der psychisch Kranken mit ernsten psychischen Erkrankungen ist eigentlich auch über die Zeitläufe erstaunlich stabil geblieben. Da ist sozusagen aus ökonomischer Sicht kein großer Markt. Schließlich veredelte Beard seine Neurasthenie noch mit einem ordentlichen Schuss Patriotismus. Er sagte nämlich, dass es sich um eine amerikanische Krankheit handle. Kein anderes Volk strenge seine Gehirne so sehr an. Damit meinte er allerdings nur die Ober- und Mittelschicht. Arbeiter und Bauern schieden gefeit, gegen die Neurasthenie zu sein. Auch dies eine ganz interessante Gemeinsamkeit zu heutiger aktueller Zivilisationskritik, die auch nur sehr, sehr selten sich zum Beispiel für all die Kassiererinnen interessiert. Beard Story fand jedenfalls ihr Publikum. Seine Praxis am quirligen Broadway gelegen, konnte sich vor Patienten kaum retten. Sie wurden dort mit der Elektrotherapie behandelt. Denn die Neurasthenie führte zu Energiemangel durch die Überbeanspruchung der Nerven. Dieser Energiemangel musste wieder ausgeglichen werden, die Batterie sozusagen wieder aufgeladen. Das ist eine schlüssige Geschichte, gegen die sich heutige psychologische Zivilisationskritik recht plump ausnimmt. Beard veröffentlichte seine Ideen im Jahr 1880 und landete einen internationalen Bestseller. Die Neurasthenie breitete sich epidemisch aus, auch in Europa, obwohl es sich ja angeblich um eine amerikanische Krankheit handelte. Aber sie passte einfach zu gut zum Zeitgeist, denn sie lieferte eine plausible Erklärung für das Lebensgefühl bürgerlicher Mittelschichten. Ein großer Vorteil war auch, dass die Story sowohl bei Anhängern des Fortschritts als auch bei Fortschrittskritikern oder Feinden Anklang fand. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zählte die Neurasthenie zu den häufigsten Diagnosen überhaupt. Es entstanden zahlreiche Studien über das Thema, populäre Ratgeber. Der Volksmund beschäftigte sich mit dem Thema Rasthenie und Hasthenie, sonst hasste die Neurasthenie. Und der große Kurt Schwitters, der große Dadaist, der sollte proklamieren, Tod altem Rasten, Hochneurasthenie. Doch dann verschwand die Modekrankheit fast so schnell, wie sie gekommen war. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund war sicherlich der Erste Weltkrieg, der ganz neue, bis dahin ungeahnte Schrecknisse der Moderne mit sich brachte. Ein zweiter der Aufstieg der Psychoanalyse, die eine ganz eigene, sexuell stark aufgeladene Theorie des persönlichen Lebens anbot. Und auch eine ganz eigene Zivilisationskritik mit im Gepäck hatte, die sich mit Sigmund Freuds Spätwerk Das Unbehagen in der Kultur auf den Punkt bringen lässt. Heute sind sowohl die Neurasthenie als auch die Hysterie ist ja die Leitneurose der Psychoanalyse, fast völlig aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Diese Krankheiten werden auch so gut wie nicht mehr diagnostiziert. Die mit ihnen assoziierten Geschichten, die früher Abermillionen in ihren Bann zogen, finden heute kein Publikum mehr. Interessanterweise kommt aber in den 70er Jahren ein Leiden auf, das eine ganz ähnliche Funktion übernehmen sollte wie die Neurasthenie, das sogenannte Burnout-Syndrom. Den Begriff hat der Psychoanalytiker Herbert Freudenberger anhand eigener Erfahrungen geprägt. Freudenberger hatte eine eigene Praxis in New York und sorgte sich nebenbei ehrenamtlich bis zur Erschöpfung in einer Alternativklinik in Spanish Harlem um drogenabhängige Jugendliche. Der Begriff Burnout wurde zur Chiffre für die Risiken selbstlosen Engagements und nicht zuletzt wegen seines klingenden Namens ein Hit in der Psychoszene und später auch in den Medien. Heute gilt das Burnout-Syndrom als die klassische Managerkrankheit, als Minitekel einer Arbeitswelt, die auch Hochqualifizierte überfordert. Zwischen beiden Leiden, also der Neurasthenie und dem Burnout-Syndrom, gibt es frappierende Parallelen. Beides sind Leiden gehobener Schichten mit einem gewissen Exklusivitätsanspruch. Beide treiben Zivilisationskritik mit therapeutischem Vokabular. Beide beruhen auf starken, mit Energie verbundenen Bildern. Beim Burnout wird ja suggeriert, dass die gesamte Persönlichkeit wie ein Streichholz abbrennen kann. Beide Leiden sind sehr allgemein definiert. Es gibt kein exaktes Krankheitsbild, sondern nur eine sehr lange Liste von Symptomen. Beim Burnout reichen sie von Niedergeschlagenheit, Rückenschmerzen bis hin zu Humorlosigkeit. Beide Leiden sind Basis lukrativer Geschäfte mit einem Berg von Literatur, therapeutischen Angeboten und Experten, die unentwegt für ihr Thema Werbung machen. Beim Burnout-Syndrom zählt dazu Matthias Burisch, ein ehemaliger Psychologieprofessor von der Universität Hamburg, der ein eigenes Burnout-Institut unterhält und der sich auch nicht davor zurückscheut, prominente Verstorbene wie Moses und Ludwig Wittgenstein mit der Diagnose Burnout zu belegen. Glück für ihn, dass diese Herren sich dagegen nicht verwehren können. Beide Leiden sind dazu geeignet, den Patienten, die sie sich zu eigen machen, einerseits zu entlasten und andererseits auszuzeichnen. Nur wer seine Nerven anstrengt, kann sie erschöpfen. Nur wer etwas brennt, kann ausbrennen. Deshalb bekennen sich auch gerne Führungskräfte, Sportler, Kulturschaffende, Prominente aller Art zu diesem Leiden. Es gibt auch einen interessanten und bemerkenswerten Unterschied zwischen dem Burnout-Syndrom und der Neurasthenie. Das Burnout spricht ganz explizit das unternehmerische Selbst an. Also den Menschen, der sich aus eigenem Antrieb erschöpft, für welche Ziele auch immer. Das passt ganz gut in eine moderne Arbeitswelt, in der Angestellte zunehmend aufgefordert sind, unternehmerisch zu denken und auch zu handeln. Bei näherer Betrachtung ist das allerdings eine paradoxe Anforderung, weil zum Unternehmertum Kapital, Machtmittel und Freiräume gehören, über die abhängig Beschäftigte in aller Regel nicht verfügen. Zudem wäre es nicht sehr sinnvoll, weil alle Mitarbeiter einer Firma sich unternehmerisch betätigten, weil das den Laden sprengen würde. An diesen Widersprüchen ist der Burnout-Diskurs nicht so richtig interessiert. Auch das ist durchaus typisch. Mittlerweile spricht einiges dafür, dass der Burnout-Trend seinen Zenit erreicht hat. Es wird nicht mehr allzu viel in den Medien darüber berichtet. Und es mehren sich die Stimmen von Zweiflern, die sagen, Burnout, das gibt's doch gar nicht. Ganz prominent Manfred Lütz, der Psychiater, der ja auch Sachbücher über das Thema geschrieben hat. Auch dies eine interessante Parallele zur Neurasthenie, die den einen oder anderen hellsichtigen Zeitgenossen ins Grübeln brachte. Nämlich Karl Pehlmann, Bonner Psychiater, der im Jahr 1888 im Zentralblatt für allgemeine Gesundheitspflege Folgendes schrieb: Jede Zeit hat wie ihre sonstigen Moden so auch ihre Modekrankheiten. Unter den modernsten dieser letzteren begegnen wir mit am häufigsten der Neurasthenie, Nervosität, Nervenschwäche, einer Affektion, über welche Jung und Alt Klage führt und sich recht unglücklich und elend fühlt, ohne gerade krank in des Wortes gebräuchlichem Sinne zu sein. Das ist eine sehr treffende Definition. Und auch unsere Zeit hat schon wieder ein neues Modeleiden. Derzeit beklagen viele, einmal wieder muss man sagen, mit Blick in die Geschichte der psychologischen Zivilisationskritik, die allgemeine Beschleunigung, die allgemeine Unruhe, die allgemeine Hektik. Hinzu kommt die ständige Ablenkung durch das allgegenwärtige Internet. Wir alle können uns nicht mehr konzentrieren, wir taumeln wie Smombies, also Smartphone-Zombies durch die Welt. Ich sehe, dass auch hier einige Betroffene sitzen, die nicht von ihrem Liebling lassen können. Ein allgemeines Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom scheint uns erfasst zu haben. Aber glücklicherweise hat die Psychologie auch für dieses Problem schon wieder eine Lösung. Das ist allgemein so bei der Psychologie. Man findet Probleme und die Lösung immer gleich mit. Das Zauberwort lautet Achtsamkeit. Man könne lernen, so das Versprechen, sich zu fokussieren, den Augenblick auszukosten. Achtsamkeit ist ein neues, größeres Ding. Es gibt allerhand Bücher, die Tipps dazu geben. Viele Coaches machen Geld damit. Man kann seinen Achtsamkeitsgrad mit Hilfe von Apps messen. Man kann Kurse zu achtsamem Essen buchen und dann noch abends zur Belohnung die Zeitschrift Hügge lesen, die den Trend ebenfalls reitet. Vater der Bewegung ist ein dem Zen-Buddhismus zuneigender Medizinprofessor aus den USA. Der hat in den 70er Jahren einen Kursus zur Stressreduktion erfunden. Es handelt sich um eine von ihren spirituellen Ursprüngen gereinigte Meditationstechnik. Die soll sich unter anderem positiv auswirken auf chronische Schmerzen, Schlafstörungen und Ängste. Da immer mehr Menschen unter Stress leiden oder dies meinen, gibt es einen Markt über den engeren Kreis der Patienten hinaus. Die Methode verspricht in für die Psychologie typischerweise Probleme in Kompetenzen zu verwandeln, hier eben Achtsamkeit. Bemerkenswert ist dabei, dass hier auch das Privatleben dem Effizienzgedanken untergeordnet wird. Man soll nicht einfach Dinge tun oder lassen, man soll dies auf achtsame Art und Weise bewerkstelligen. Ich habe da einen schönen Tipp gefunden bei Spiegel Online. Ich zitiere: Beim Zahnarzt oder im überfüllten Bus sich und die Umwelt ganz bewusst wahrnehmen. Dabei unangenehme Gerüche, schrille Geräusche, negative Gefühle und Gedanken erkennen, aber auch wie eine Wolke vorbeiziehen lassen. Denn das ist das Geheimnis von Achtsamkeit: Wahrnehmen und loslassen. Zitat Ende. Die Karriere, die der Begriff gemacht hat, lässt sich nur erklären, oder die Erklärung liegt darin, dass es nicht allein um eine Technik geht. Autogenes Training ist ja eine ähnliche Technik, sondern dass das Achtsamkeitskonzept wiederum Zivilisationskritik mittransportiert. Die Zeiten sind unruhig, wir können uns nicht mehr auf Dinge konzentrieren und so weiter. Dieser Gedanke ist nicht neu. Unter anderem hat ihn Erich Fromm formuliert, schon in den 50er Jahren mit seinem Bestseller Die Kunst des Liebens. Fromm war ja Philosoph und auch Psychoanalytiker. Dieser Gedanke erfährt nun in Zeiten der Digitalisierung eine Renaissance. Und wie bei allen erfolgreichen Psychotrends expandieren die Anbieter über den Kreis, über die klinische Praxis hinaus auf andere Märkte. Besonders gern in die Wirtschaft. Denn in Unternehmen ist man um der Produktivität willen zunehmend auch am Wohlbefinden der Mitarbeiter interessiert. Und zudem lässt sich für die Anbieter mit Konzernen natürlich viel mehr Geld verdienen als mit Kassenpatienten. Die Achtsamkeitsbewegung ist mittlerweile ins Top-Management vorgedrungen. Es gibt etliche Vorstände großer Konzerne, die sich öffentlich zu ihren Meditationserfahrungen bekennen. Und beim Software-Riesen SAP gibt es mit Peter Bostelmann sogar einen Director of Global Mindfulness Practice. Er ist sozusagen der Chef über die entsprechenden Trainings. Er ist übrigens auch ein gefragter Mann, hat seine Ideen in vielen anderen DAX 30-Konzernen vorgestellt. Und mittlerweile wird es ihm, so klagt er jedenfalls, schon fast zu viel. Ich zitiere: Manchmal muss ich bei all den Anfragen aufpassen, mein eigenes Meditieren nicht zu versäumen. Der Mann ist sozusagen im Achtsamkeitsstress. Auch dieser Psychotrend ist also eine Erfolgsgeschichte, die Millionen berührt und mit der sich Millionen verdienen lassen. So what, könnte man sagen. Was soll's? Wen interessiert's? Sie ahnen vermutlich, dass ich es vernünftig finde, einen schärferen Blick darauf zu richten. Ich möchte einige Risiken und Nebenwirkungen dieser psychologischen Zivilisationskritik aufzählen. Viel Lärm um wenig. Mit etwas Abstand betrachtet erscheint die psychologische Zivilisationskritik häufig befremdlich, ja sogar skurril. Bei der Neurasthenie ist das besonders augenfällig. Wie kann es sein, dass eine Krankheit, die Millionen Menschen beschäftigt, fesselt, von der Arbeit abhält, plötzlich verschwindet, sich einfach in Luft auflöst? Wäre das nicht vielleicht Anlass, die Aufregung, die uns heute erfasst bei dem Thema, aus dieser Aufregung vielleicht auch etwas Luft hinauszulassen? Ich denke ja. Unscharfe Diagnosen. Modeleiden sind generell sehr weit gefasst. Das sollte stutzig machen, weil eigentlich ist es das Ziel von Diagnosen, möglichst trennscharf die eine Krankheit von der anderen zu unterscheiden. Nützlich sind diese unscharfen Definitionen vor allem für die Anbieterseite, weil sie so einen sehr großen Kundenkreis ansprechen können. Welche Folgen das hat, zeigte sich jüngst bei der Veröffentlichung einer Studie der Krankenkasse Pronova BKK. Die Krankenkasse kam zum Ergebnis, dass 50% aller Arbeitnehmer hierzulande kurz vor dem Burnout stehen. 60% weisen demnach Symptome auf, die auf baldiges Ausbrennen hindeuten. Zu diesen Symptomen zählen innere Anspannung und Rückenschmerzen. Also die deutsche Wirtschaft wird in einigen Jahren implodieren wegen dieses Burnout-Syndroms. Kleinigkeiten wie Handelskriege und wirre Ideen von Donald Trump brauchen uns nicht zu sorgen, wenn wir das für ernst nehmen. Simples Ursache-Wirkungsdenken, das wurde ja heute auch schon mal angesprochen. Die populäre, wirksame, reichweitenstarke psychologische Zivilisationskritik folgt dem klassischen behavioristischen Reizreaktionssystem oder Mechanismus. Das moderne Leben erschöpft die Nerven. Das Netz macht hibbelig, dumm, süchtig. Moderne Arbeit lässt uns ausbrennen. Nun wissen wir aber alle, dass wir Menschen nicht wie in einer Art unbedingten Reflexe auf die Welt reagieren, sondern dass wir ganz unterschiedlich mit den Gegebenheiten umgehen, ja, so dass wir die Gegebenheiten sogar ändern können. Sie sind ja auch von uns selbst geschaffen worden. Das ist das eigentlich Interessante, das, was mich an Psychologie immer interessiert hat. Ich finde, dass sie eine Subjektwissenschaft sein sollte, dass sie vom Subjekt gucken müsste. Das ist das wirklich Interessante, das wurde ja heute auch schon angesprochen. Interessanterweise haben diese populären zivilisationskritischen Konzepte, die blenden den subjektiven Faktor vollkommen aus. Übergriffigkeit. Einerseits sind die Begriffe, die einschlägigen Begriffe, sehr unbestimmt. Andererseits haben sie sehr große suggestive Kraft. Wenn ich Sie frage, ob Sie heute schon an innerer Anspannung gelitten haben, vielleicht sogar beim Vortrag der Künstlerinnen, dann liegt die Antwort ja nahe. Wenn ich Sie frage, ob Sie es bei meinem Vortrag möglicherweise an Achtsamkeit haben fehlen lassen, ebenfalls. Der Jargon ist extrem klebrig, man tut sich sehr schwer, davon loszukommen. Es ist kaugummiartig. Schließlich lädt diese Art von Psychologie zu einem Tanz ums Ich ein. Man sucht sowohl die Probleme als auch die Lösung im Individuum. Wer einen Burnout hat, der soll eine Therapie machen. Wer bei der Arbeit sich nicht konzentrieren kann, der kriegt ein Achtsamkeitstraining. Dass sich so gesellschaftliche Probleme, und wir reden ja bei Zivilisationskritik von gesellschaftlichen Problemen, lösen lassen, das darf bezweifelt werden. Und glücklich machen diese Angebote anscheinend die Leute auch nicht so richtig. Es gab noch nie so viel Psychologie wie heute. Es gab noch nie so viele Menschen, die mit sich selbst haderten. Der Tanz ums Ich scheint nicht selig zu machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Journalist Jens Bergmann über psychologische Modekrankheiten im digitalen Zeitalter. Er hat seinen Vortrag am 25. April 2018 in Berlin gehalten, auf dem Kolloquium Internet und seelische Gesundheit der Daimler und Benz Stiftung.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Im Anschluss an diesen Vortrag ging es auf dem Kolloquium um die psychiatrische Praxis. Jan Kalbitzer arbeitet als Psychotherapeut und ist Leiter der RG Internet und seelische Gesundheit an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité in Berlin. In seinem Vortrag vergleicht er die Ergebnisse vieler wissenschaftlicher Studien zum Thema Internet, zum Beispiel, dass mehr als die Hälfte aller Menschen von einer Internetsucht gefährdet seien, mit seinen Erfahrungen aus der psychiatrischen Praxis. Sein Vortrag hat den Titel Contenance, vom gesunden Umgang mit Technik jenseits von Panikmache und blinder Euphorie.
Unser Ausgangspunkt, und das ist auch der Grund für unseren Untertitel, war, dass es relativ viel alarmistische Meldungen zum Thema Internet und die Auswirkungen auf die Psyche gibt, die sich auf wissenschaftliche Studien berufen, so wie zum Beispiel diese Artikel in der Bild-Zeitung. Die Studien, die dahinter stehen, gerade zum Beispiel eine von der DRK, die ganz neu ist, die uns sagt, dass viele Jugendliche und auch Erwachsene abhängig sind von den sozialen Medien. Das heißt, so ähnlich wie bei Alkohol. Man macht das an, Instagram, Facebook, dann schüttet das Gehirn Dopamin aus, so heißt es immer so schön, und dann wird man abhängig wie von Heroin. Das ist völliger Quatsch. Und ich möchte eine Sache, bevor ich jetzt weitermache, noch zur Dopaminhypothese sagen. Wenn Ihnen jemand sagt, und dann schüttet Ihr Gehirn Dopamin aus, dann drehen Sie sich um und gehen raus in Bezug auf das Internet. Weil das Problem ist, dass das immer als eine vorgeschobene Begründung benutzt wird, die falsch ist. Unser Gehirn schüttet permanent Dopamin aus. Dopamin ist ein Bodenstoff im Gehirn, der dafür da ist, dass wir etwas lernen. Und wenn Sie einen Buchstaben G vom Buchstaben H unterscheiden beim Lesen, dann schüttet Ihr Gehirn Dopamin aus. Ihr Gehirn schüttet Dopamin aus, wenn Sie meditieren und achtsam sind. Ihr Gehirn schüttet permanent Dopamin aus. Das hat auch was damit zu tun, dass die frühen Studien zum Gehirn darauf basiert haben, dass wir eigentlich nur Messungen machen konnten zu den beiden Bodenstoffen Serotonin und Dopamin. Und da haben wir alles mit untersucht. Also Dopamin wird immer ausgeschüttet. Dopamin wird zum Beispiel auch ausgeschüttet, wenn Sie jemanden anbaggern und eine Abfuhr bekommen. Also auch bei negativen Erfahrungen. Es wird permanent ausgeschüttet. Aber es wird von entweder Leuten, die keine Ahnung vom Gehirn haben, oder von Leuten, die Ihnen vermitteln wollen, dass Ihre Studie besonders wichtig ist, gerne dafür benutzt, um zu sagen, wie dramatisch die Lage ist. Weil wenn Sie die App aufmachen, wird Dopamin ausgeschüttet. Ich habe den Test gemacht, der bei dieser Studie von der DRK verwendet wurde und mit auch ein paar anderen Leuten. Und wir waren alle internetsüchtig. Und ich bin mir relativ sicher aus psychiatrischer Sicht, dass diese Diagnose nicht zutrifft, weil es Vorannahmen gab, normative. Und ich will das ein bisschen zusammenfassen. Ein großes Problem, was wir haben, wenn wir über die Auswirkungen des Internets auf die Psyche sprechen, Sucht, Depression, ist ein theoretisches Problem. Was passiert da eigentlich? Ist das eine Sucht, dass wir von irgendetwas angesogen werden, was uns abhängig macht? Ist es vielleicht auch eine Weltflucht, wie bei vielen Jugendlichen, die einfach keinen Bock haben auf ihre Eltern, wenn die nach Hause kommen und sich in ihren Smartphones verkriechen, oder auch bei Eltern? Ich bin mal von meiner Frau erwischt worden, wie ich mit meinem Smartphone zu Hause saß, als sie nach Hause kam und da drauf guckte. Und die wollte wissen, was ich da mache. Und ich wusste das gar nicht. Da lief nur so ein Fortschrittsbalken, weil irgendein Update installiert wurde. Und ich hatte mich hinter meinem Smartphone versteckt, weil ich hatte den ganzen Tag gearbeitet, eingekauft, war nach Hause gekommen und brauchte einfach diese 5 Minuten, um anzukommen. Ich war mit Kochen dran, wir haben Familie und ich habe mich einfach versteckt. Und man muss gucken, welche Funktion hat das, bevor man sagt, es ist Sucht. Es kann suchtartigen Charakter haben. Es kann aber auch eine Weltflucht sein, es kann aber auch eine sehr starke Leidenschaft sein. Und das ist ausgesprochen relevant. Und in Münster bei Herrn Quandt gibt es auch ganz spannende Ergebnisse, was nämlich das Suchtverhältnis zum Internet von anderen Süchten unterscheidet, nämlich dass es die Zeitkonstanz so nicht hat. Das heißt, wenn Sie sich jemanden angucken, der ein vermeintlich suchthaftes Verhältnis zum Internet hat und machen die Studie nach 5 Jahren nochmal, dann verändert sich das bei den Leuten ganz stark, ohne dass sie jemals einen Entzug gemacht haben. Oder so. Wenn Sie jemanden haben, der alkoholsüchtig ist, der keinen Entzug macht und nicht behandelt wird, ist es relativ unwahrscheinlich, dass diese Veränderungen in der Population haben. Der Grund, warum das so relevant ist, darauf hinzuweisen, ich habe ja gesagt, wir argumentieren oft aus einer bürgerlichen Wohlstandsperspektive heraus, ist, dass es massive Konsequenzen haben kann. Das ist ein Zeitungsartikel aus der Daily Mail aus einem Umerziehungslager in China für internetabhängige Jugendliche. Es gibt auch Regionen, da werden zum Beispiel Blogger als internetsüchtig eingesperrt, wenn sie politisch bloggen. Und diese Diagnose wird benutzt, um Macht auszuüben. Im amerikanischen Raum nennt man das Moral Panic, moralische Panik. Das heißt, man benutzt zum Beispiel Diagnosen oder auch Werte, um etwas Neues zu entwerten und damit aus der Gesellschaft rauszuhalten und abzuwehren. Ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Weglaufsucht bei Sklaven. Es gab die Diagnose, das haben Psychiater erfunden, die Weglaufsucht bei US-amerikanischen Sklaven, wenn die immer wieder weglaufen, obwohl sie doch wissen, dass sie dann gesundheitlichen Schaden davon tragen. Ja? Das sind Diagnosen, die geschaffen werden und Schaden anrichten. Und es ist wichtig zu sagen, das ist nicht nur böse gemeint. Es gibt ganz viele Menschen, die massiv darunter leiden, dass es einen Sog gibt und sie nicht gut umgehen können mit diesem Sog, den sie haben, wenn sie mit Smartgeräten umgehen oder im Internet. Das Problem ist die pauschale Verurteilung und Beurteilung des Ganzen. Deswegen haben wir mit Unterstützung der Daimler und Benz Stiftung einen Ladenburger Kolleg seit 2 Jahren, Und das ein Jahr läuft es noch, wo wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Das Problem bei uns Psychiatern war nämlich zu dem Zeitpunkt, als wir den Antrag gestellt haben, dass es nur sehr wenige vernünftige Studien gab. Es gab viele Psychiater, die sich hingestellt haben und gesagt haben, es ist ein Riesenproblem. Es gab aber nur wenige solide Studien. Die, die was dazu wussten, waren Medienwissenschaftler, Philosophen, Soziologen. Und da haben wir gesagt, wir Psychiater kriegen ja mit dieser Autorität des weißen Kittels, aber wir müssen es mit denen zusammen machen, die wirklich Ahnung haben. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, wir haben die große Kompetenz, mit psychiatrischen Patienten zu sprechen in Berlin, wo wir versuchen können zu gucken, ob hinter den Zusammenhängen auch wirklich Begründungen stehen. Also wenn man sagt, ich nutze das Internet viel und bin häufiger einsam, ist das Internet denn der Grund dafür? Parallel dazu haben wir in Münster, Surveys durchgeführt worden, an Populationsstichproben mit ungefähr 2000 Leuten und die Philosophen in erst Tübingen und dann Paderborn haben uns und die Gesellschaft bei diesem Prozess beobachtet und auch noch eigene Befragungen durchgeführt. Und wir haben 2 Jahre gesammelt und sind jetzt in der Auswertungsphase. Deswegen kann ich Ihnen noch nicht die endgültigen Ergebnisse vorstellen. Und auch die Zahlen, die wir haben, weil es auch gefilmt wird und mitgeschnitten wird, nenne ich heute noch nicht. Ich werde Ihnen aber ein paar erste Erkenntnisse heute mitteilen. Und zwar, was wir in den Surveys in Münster sehen, ist, dass es einen geringen Zusammenhang gibt zwischen der Nutzungszeit von sozialen Medien und Einsamkeit und Depressivität. Wir wissen nicht, wie der Zusammenhang dazwischen ist, aber wir wissen, er ist da. Was wir auch sehen in diesen Studien ist, dass es ein kleiner Teil die Kriterien der Verhaltenssucht, wie Psychiater sie definiert haben, die ich sehr kritikwürdig finde, erfüllen. Dann haben wir in Berlin geguckt, was genau dahinter steckt und Patienten gezielt dazu befragt. Und wir haben gesehen, wenn wir Menschen in Krisen fragen, welche Rolle das Internet denn genau gespielt hat bei der Depressivität und der Einsamkeit, hat uns niemand gesagt, ich habe das Internet angemacht und dann bin ich depressiv geworden. Sondern häufig war es ein Interaktionseffekt. Es war ein Effekt, dass jemand gesagt hat, meine Stimmung ist schlechter geworden, ich hatte mehr soziale Ängste, ich habe mich in das Internet zurückgezogen und viel mehr Sachen gemacht, wo ich nicht mehr so intensive, direkte soziale Kontakte haben musste, wo ich selber regulieren konnte, wie nah mir jemand kommt und habe dann mehr Zeit mit dem Internet verbracht und dann hat sich das verstärkt. Oder wir hatten Leute, die gesagt haben, ich war schon selbst unsicher und dann habe ich auf Instagram immer mehr angefangen, mich mit anderen zu vergleichen und dann habe ich immer mehr das Gefühl gekriegt, ich bin noch viel hässlicher als die. Aber wir hatten keine von den Patienten, die wir befragt haben, die gesagt haben, ich habe angefangen Instagram zu nutzen, habe gesehen, sie sind alle viel schöner als ich und dann bin ich depressiv geworden. Das heißt, es ist eine gegenseitige Interaktion, die da stattgefunden hat. Was wir bei den Intensivnutzern sehen, die das mit sehr viel Zeit nutzen, da habe ich auch schon gesagt, wir haben 2 Gruppen. Die eine Gruppe, die ganz viel Zeit im Internet verbringt und das Gefühl hat, sie leidet nicht darunter. Und die andere Gruppe, die viel Zeit im Internet verbringt und zu uns in der Klinik sagt, ich leide unter meiner Internetnutzung, ich bin völlig überfordert davon. Und wir sehen, dass der wesentliche Unterschied nicht die Nutzungszeit ist, sondern das Gefühl von Kontrollverlust. Ich kann das, was da ist, nicht mehr kontrollieren. Und dann das Gefühl von Sucht entsteht. Und was wir so ein bisschen schon sehen, das sind aber erst so ganz weiche Hinweise, dass es häufig auch einen normativen Begleitkontext gibt. Also dass Leute sagen, ich habe mit meiner Psychologin darüber gesprochen und gemerkt, ich bin süchtig. Also dass diese Theorie oft auch schon aus einem psychiatrischen, psychologischen Kontext kommt, wo das Konzept schon vorher da war. Solche Daten geben wir dann in die Surveys in Münster zurück und gucken, wie ist denn der genaue Zusammenhang? Wir versuchen die Leute also über quantitative Fragebögen zu fragen, was kam zuerst? Kam zuerst mehr Nutzung oder kam zuerst die Einsamkeit? Das ist wahnsinnig schwer zu differenzieren, genauso wie auch bei Städten. Also man kann ganz schwer sagen, wo ist denn die Kausalität? Was hat denn zuerst angefangen? Und auch weil es neu ist und wir das Neue erstmal anders beurteilen, wie Katrin Passig schon zum Ausdruck gebracht hat. Und die andere Frage, die wir versuchen jetzt in den Surveys in der Allgemeinpopulation zu beantworten, ist, wie ist der Zusammenhang zwischen allgemeinem Kontrollverlust und den Kriterien von Internetsucht? Ist es so, dass vor allem diejenigen, die Kriterien von sogenannter Internetsucht erfüllen, die das Gefühl haben, einen Kontrollverlust zu haben, oder trifft das alle, auch die sagen, ich bin völlig glücklich damit? So wie zum Beispiel mich. Ich habe die bei dieser DRK-Studie auch erfüllt. Was uns die Philosophen dazu gesagt haben vor dem Hintergrund ist, dass ein großes Problem der Krankheitskonzepte ist, dass sie sehr individualistisch sind, dass sie also auf das Individuum bezogen sind. Und dass wir häufig nicht sehen, wie Herr Bergmann auch schon ausgeführt hat, dass in diesen Entwicklungen Prozesse von Gruppen stehen, die gar nicht durch das Individuum allein erklärt werden können. Wir sehen auch, dass es sehr stark abhängig ist, welche gesellschaftlichen Normen gerade herrschen und auch Herr Bergmann, was wir als krank definieren und was nicht. Zum Beispiel Homosexualität war bis vor ein paar Jahren noch als psychiatrische Krankheit definiert. Das galt als normal und das gilt jetzt als völlig falsch. Also Psychiater können sich einfach irren in ihren Diagnosen. Weil das so ist, brauchen wir für viele dieser Probleme gesellschaftliche Lösungen. Ich versuche es mal in einem kleineren Kontext zu tun. Es gibt immer wieder Eltern, die mit ihrem jugendlichen Kind in die Praxis kommen und sagen, mein Kind ist internetsüchtig. Und was man häufig sieht, ist, dass es familiäre Probleme gibt, dass es systemische Probleme gibt, dass sich Kinder zum Beispiel ins Internet zurückziehen, weil die Eltern viel streiten. Das heißt, man kann das Problem nicht auf der Individuumsebene lösen. Und was mir ganz wichtig ist, was ich sehr spannend gefunden habe, in der Zusammenarbeit mit den Philosophen, dass wir, da haben wir auch heute Morgen schon drüber gesprochen, dass wir immer das Affektive dem Rationalen gegenüber entwerten. Dass wir also versuchen, dass wir sagen, wir müssen rationaler mit diesen Dingen umgehen, darin finden wir die Lösung. Das häufigste Problem aber darin besteht, dass wir keinen guten Umgang mit unseren Gefühlen haben, die entstehen, wenn wir das Internet nutzen. Also wir lesen eine E-Mail und können den Kontext und den Text gut verstehen und wissen eigentlich kognitiv, wie wir darauf antworten müssen, aber in uns ist ein Gefühl, mit dem wir gar nicht umgehen können. Zum Beispiel Wut oder Trauer oder irgendwas anderes. Und für das haben wir gar keinen Platz. Das ist ein großes Problem. Und dafür haben wir die viel schlechteren Umgangsweisen. Kognitiv wissen wir alle, was wir eigentlich tun wollen, aber mit dem Emotionalen kommen wir nicht gut klar. Wir haben vor diesem Hintergrund gesagt, wir drehen die Frage mal um. Wenn wir die Menschen nicht pathologisieren wollen, dann fragen wir lieber andersrum. Was sind die eigentlich wichtigen menschlichen Faktoren, die wir brauchen, wenn wir langfristig gut mit technischem Fortschritt umgehen wollen? Also wir haben ja immer wieder technischen Fortschritt und immer wieder, wie Herr Bergmann beschrieben hat, scheitern wir daran, vernünftig damit umzugehen, sondern entwickeln erstmal eine Krankheit, um uns zu erklären, warum wir gerade überfordert sind. Wir wollen das umdrehen und sagen, welche menschlichen Faktoren sind die relevanten, mit permanenter Innovation, mit permanentem technischen Fortschritt gut umzugehen. Und dazu haben wir Experten befragt, teilweise sehr alte Experten. Das sind zum Beispiel Psychotherapeuten, Analytiker, Sozialarbeiter, die mit Menschen arbeiten, die Schwierigkeiten haben. Manche waren in sogenannten Online-Suchtberatungsstellen. Wir haben auch Leute in der Flüchtlingsarbeit gefragt und Leute, die einfach in der klassischen psychotherapeutischen Praxis arbeiten. Die sehen, es gab das Fernsehen, es gab das Fahrrad, jetzt gibt es das Internet. Was sind die Fähigkeiten, die eigentlich gut dafür sind, vernünftig mit diesen Dingen umgehen zu können? Ich habe jetzt mal die wesentlichen vier Fähigkeiten rausgegriffen, die uns beschrieben haben. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist die Fähigkeit, auf innere und äußere Impulse nicht immer impulshaft zu reagieren. Also zu sagen, da kommt irgendwas, in mir entsteht Wut oder draußen entsteht etwas, was mich wütend macht. Ich reagiere nicht so aus dem ersten Impuls heraus, sondern ich kann das, was da kommt, in mir halten, kann mir Zeit nehmen und später darauf reagieren. Eine sehr elementare Fähigkeit. In Bezug auf die Internetsucht ist das, was diejenigen, die damit arbeiten, auch mit Jugendlichen arbeiten, was die immer wieder benennen, als das größte Problem in der Arbeit ist, den Menschen, die einmal so richtig versagt sind, wieder beizubringen, mit Herausforderungen umzugehen. Wenn man sich den Alltag so eingerichtet hat, dass man die Herausforderungen immer selbst regulieren kann, zu sagen, die Welt, in der wir leben, hat viel stärkere Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Wie kann ich lernen, damit wieder umzugehen? Was ich ganz spannend gefunden habe, ist, stammt aus einer Suchtberatungsstelle, dass sich unser Zeitempfinden massiv verändert, insbesondere durch die Digitalisierung, weil Prozesse viel seltener abgeschlossen sind. Also wir haben immer öfter das Gefühl, dass Prozesse sich permanent fortsetzen und wir haben auch eine große Verantwortungsdiffusion dabei. Man merkt es auf der Arbeit, man kriegt eine Aufgabe, aber anstatt die anzunehmen, zu bearbeiten, fertigzustellen, tauscht man sich permanent darüber aus, wer gerade was macht und wer für was zuständig ist, schickt sich immer E-Mails hin und her, der macht das und hat viel weniger die Sache, ich habe eine Aufgabe, die ich eigenverantwortlich abschließe. Und diese Veränderung in der Zeitwahrnehmung von ich habe eine Aufgabe, schließe die ab und mache die fertig zu, es ist alles ein permanenter Prozess, verändert aus Sicht dieser Therapeuten, und das teile ich, auch unseren Blick auf das Leben und die Welt, dass wir nämlich den Prozess der Endlichkeit viel weniger akzeptieren können. Und ein klassisches Beispiel dafür ist das Abendessen. Es gibt viele Eltern, die sagen, es ist wahnsinnig schwer zu sagen, jetzt gibt es Abendessen, ihr unterbrecht alle eure Tätigkeit und kommt jetzt zum Essen, weil das Beenden und Unterbrechen von Sachen irgendwie ungewöhnlich geworden ist. Und das zu können, zu sagen, jetzt ist vorbei, jetzt mache ich was anderes, ist eine dieser wesentlichen Fähigkeiten. Und was ich dann ganz spannend gefunden habe, auch das habe ich schon erwähnt, ist die Fähigkeit, einen authentischen Kontakt zu haben. Und ich habe ganz viel nachgebohrt bei diesen Interviews, um zu sagen, was unterscheidet denn den authentischen Real-World-Kontakt von dem Internet-Kontakt, der nicht so authentisch ist. Und die Essenz, die dabei rausgekommen ist, war, dass ein authentischer Kontakt uns in unserer Weltsicht verstört. Das heißt, ich nehme den Menschen als so präsent wahr, dass er mich zwingt, meine eigene Weltsicht zu hinterfragen. Weil ich weiß, da ist jemand, der auch eine ganz eigene, intensive Sicht auf die Welt hat. Und in meiner Weltsicht hinterfragt zu werden, befähigt mich, besser mit der Welt umzugehen, weil ich nicht mit meiner Sicht alleine bin und auch bescheidener werde in meiner Sicht auf der Welt und deswegen Unvorhergesehenes besser akzeptieren kann, Überraschendes, weil ich weiß, das, was ich gesehen habe, was ich verstanden habe, ist nicht alles. Es gibt viel mehr, was auf mich zukommen kann und wie andere Menschen die Welt sehen können. Wenn wir diese Eigenschaften zusammenfassen, und ich will jetzt das Thema Achtsamkeit ablösen, ich höre in einem Jahr mit diesem Forschungsprojekt auf und werde dann wissenschaftlicher Coach, wenn Sie von Unternehmen sind, können Sie mich gerne buchen. Der Begriff, der diese Eigenschaften gut zusammenfasst, von diesen Experten, die wir befragt haben, ist Contenance. Im Psychojargon nennen wir es Containment, die Fähigkeit, das, was uns begegnet, in uns halten zu können. Und da geht es nicht nur um Gedanken, sondern auch um Emotionen. Und nachdem man es ausgehalten hat, differenziert darauf reagieren zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Psychotherapeut und Psychiater Jan Kalbitzer. Sein Vortrag hatte den Titel Contenance – vom gesunden Umgang mit Technik jenseits von Panikmache und blinder Euphorie. Er hat ihn am 25. April 2018 in Berlin gehalten, auf dem Kolloquium Internet und seelische Gesundheit der Daimler und Benz Stiftung.
Deutschlandfunk Nova – Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.